HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wenn man vom Karneval den Sexismus abzieht, was bleibt denn da noch übrig? Ich meine, ist ungehemmter Sexismus nicht der eigentliche Sinn der Sache?
Die Büttenreden werden erstens fast ausschließlich von Männern gehalten. Frauen sind in dieser blöden Rolle des Funkenmariechens, was also da zwischendurch immer mal die Beine werfen darf.
Sie sind alle verrückt und lassen sich von der alle Jahr herrschenden Raserei umtreiben.
Karneval ist eben die Zeit für schnellen Sex, für schnelle Verführung, für schnelle Kontakte.
Ich wollte sagen, dass ich also selbst auch schon die eine oder andere unangenehme Begegnung hatte mit Herren, die etwas aufdringlich wurden.
Es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft.
Ich gehe als Herzdame. Ja, wir haben so T-Shirts selbst gemacht mit dem Herz und ganz viel Lied für die Dame drauf.
Und hier wird gefeiert! Hey!
Nur keine Hemmungen. Einmal im Jahr ist Karneval. Heute hauen wir auf die Pauke. Und das jetzt? Wenn wir doch gerade erlebt haben, was enthemmte Menschen, enthemmte Männer in diesem Fall anrichten können, was sie Frauen in der Silvesternacht angetan haben, mitten in der fünften Jahreszeit, wenn auch völlig losgelöst von ihr. Wir werden uns das Karnevalfeiern nicht nehmen lassen, sagt die Oberbürgermeisterin der Karnevalshochburg Köln und denkt zugleich laut über neue Verhaltensregeln für die tollen Tage nach. Von jetzt an ohne den Kölner Polizeipräsidenten, der, wie wir gerade nochmal in den Nachrichten gehört haben, in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist infolge dieser Silvesternacht. Aber Regeln für ein Treiben, dessen Sinn gerade in seiner Regellosigkeit liegt? Doch Vorsicht, als Spiel, das er ja ist, hat auch der Karneval seine ungeschriebenen Regeln und er ist durchaus ein Spiel mit Grenzen. Die deutlichste von ihnen ist die Aschermittwochsgrenze, jenseits derer umso mehr verboten ist, was sich viele Menschen in der Session erlauben. Aber wie tief verwurzelt ist dieser Schlagbaum, diese Außengrenze noch? Und wo verlaufen eigentlich die Binnengrenzen des Karnevals, über die wir uns in der Öffentlichkeit wohl immer nur dann Gedanken machen, wenn verstörende Ereignisse wie jetzt uns mit der Nase darauf stoßen? Passend wie, ja, wie die Faust aufs Auge, scheint in diesem Jahr das Motto des Kölner Karnevals, man stelle alles ob der Kopf. Ja, genau da liegt der Sinn des Karnevals und genau da gähnt auch sein Abgrund. Was erlaubt ihr euch? Enthemmung im Karneval, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn in Köln bei unserer Kollegin Diana Zulfogari. Kein echt kölsches Mädchen, sondern Zuwanderin, wie sie sagt. Sie war gestern Abend Karneval feiern und zwar auf der IMI-Sitzung. Das ist der Karneval für Leute mit Migrationshintergrund, also für alle, die nicht in Köln geboren und aufgewachsen sind. Und das, so meint Diana Zulfogari, sei eine gute Basis, um das zu tun, was die Kölner Oberbürgermeisterin ja auch für wichtig hält, nämlich dem Nicht-Kölner oder noch Nicht-Kölner das Wesen des Karnevals zu erklären.
Aus Brasilien, Bodrum oder Berlin, für echte Kölsche sind wir Immis. Gebürtig aus Köln zu sein, heißt, dass man schon im Kindergarten davon träumte, einmal Prinz zu sein oder Bauer oder Jungfrau. Immis haben dagegen zur Einsicht gefunden, dass das Hetz von der Welt in Kölle schlägt und sind deshalb hergezogen. Auch gut. Als wir kamen, haben wir alle schmallippig gemunkelt, ja, ja, die paar Tage Karneval im Jahr, da kann man Urlaub machen, um dem Wahnsinn zu entgehen, Brauchtumspflege ist nichts für mich, faste leer, ein organisiertes Massenbesäufnis ist schlimmer als Ballermann, alte Männer in lächerlichen Uniformen, die die Hinterteile aneinander reiben, Stippelfötsche, was soll daran komisch sein? Vor mehr als 20 Jahren war ich auf der ersten Betriebsweihnachtsfeier in Köln. Nach Wichteln und Buffet exakt um 21:30 wechselte die Musik. Und wenn das Trömmelsche geht, dann stonn ma all parat. Mir stand der Mund offen. Und ma trecke durch die Straat und jeder hätt gesagt, ich rede hier von ernsthaften, kritischen Journalisten einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, die keineswegs betrunken waren, aber aus vollem Halse sangen, Kölle, Alaf, Alaf. Nur zur Erinnerung, das war eine Weihnachtsfeier. Ich suchte diskret den Ausgang. Nächstes Jahr singst du mit, riefen die Kollegen mir nach. Sie sollten recht behalten. Ich kann sämtliche Karnevalslieder von Ostermann bis Kasala. Ich jubel mit den Kindern beim Schul- und Fädelszug, laufe mit Trommel, Trillerpfeife oder Ratsche im Geisterzug. Ich werfe Kusshände und freue mich über Strüßjahr. Alle Kneipen sind überfüllt. Ich habe schon auf Fensterbänken und der Theke getanzt. Längst besitze ich einen riesen Fundus an Kostümen, Perücken, Masken und Schminke. Kleiner Tipp für neue Immis und Touris. Es muss nicht schön oder sexy sein, sondern lustig. Am besten mit aktuellem Bezug. Beim ADAC-Skandal sind viele Kerle in gelben Overalls gegangen und boten Abschleppdienste an. Apropos, wer Poppe will, muss freundlich sein. Ja, Karneval geht immer was. Aber der Weg führt über den klassischen Flirt. Komplimente, Bützier, das sind hingehauchte Küsschen. Handgreiflichkeiten sind nicht lustig. Und alles, was nicht lustig ist, kommt im Fasselorven gar nicht gut an. Zum Beispiel die Horden von Touristen, die sich schon auf der Hinfahrt abgefüllt haben, sich eine Luftschlange umhängen und eine Narbe auf die Wange malen und glauben, das wäre verkleidet. Naja, die torkeln vom Bahnhof in die Altstadt und da sind wir, die Kölschen und die Immis, gar nicht. Wir feiern in unserem Fädel, denn da stand mal zusammen, egal was auch passiert. Man kann in Köln nicht links abbiegen und man kann dem Karneval nicht entgehen. Will man auch nicht. Jeder Jeck ist anders und es gibt kein Thema, über das man keinen Witz machen kann. Putin und Pegida, TTIP, IS-Terror und selbstverständlich über den Spruch der Oberbürgermeisterin mit der Armlänge Abstand. Wer sich zu sehr aufbläst, hysterisch fordert, dies müsse verschärft und jenes eingeschränkt werden, macht sich selbst zur Witzfigur und erntet Gelächter. Witze, nicht Hetze. Das unterscheidet den Kölner Karneval vom CSU-Treffen in Wildbad Kreuth. Wir machen nicht andere verantwortlich, sondern nehmen uns selbst auf die Schippe. Also die Schwulen machen Schwulenwitze, die Türken Kopftuchwitze. Wir decken unsere Schwächen auf, lachen über Veganer, Helikoptereltern, Latte Macchiato-Schlürfer, über Gutmenschen, Deutschkurse, Klüngel, ja, auch über Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrunken sind. Wir müssen keine Schuldigen suchen, denn die Schuld hat immer der Nobel. Eine Strohpuppe, die über den Kneipen hängt und in der Nacht zu Aschermittwoch verbrannt wird. Das Wesen des Karnevals ist respektlos, subversiv und furchtlos. Jedes Jahr gibt es irgendeinen Grund, vor Karneval zu warnen. Die Schweinegrippe, die Eurokrise, Naturkatastrophen, Kriege. Doch der Kölner schlägt alles in den Wind. Et het noch ever jort gegange. In der Tat. Das Stadtarchiv ist 2009 exakt eine Woche nach Karneval eingestürzt. Es stand direkt am Zugweg. Wir können keine U-Bahn bauen. Wir haben uns mit dem Opernumbau total vergaloppiert. Und unsere Polizei lügt dümmer, als die Polizei erlaubt. Aber während die ganze Welt über Köln berichtet, streitet, Konsequenzen fordert, tanzen wir schon wieder auf den Tischen. Halten keine Armlänge Abstand, sondern haken den Nachbarn unter zum Schunkeln.
Also, der Karneval ist respektlos, sagt unsere Kollegin Diana Zulfogari. Man kann ihm nicht entgehen, aber was nicht lustig ist, das kommt gar nicht an und Handgreiflichkeiten sind nicht lustig. Das klingt nach einfachen Regeln einer komplizierten Wirklichkeit. Und diese komplizierte Wirklichkeit wollen wir jetzt genauer untersuchen. Mithilfe von Dr. Yvonne Nigrenz, Kultursoziologin an der Leuphana Universität Lüneburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben eine Studie zum rheinischen Straßenkarneval gemacht und Sie haben diese Studie genannt Rauschhafte Vergemeinschaftungen. Was genau passiert mit Menschen, die solche rauschhaften Vergemeinschaftungen herbeiführen und erleben?
Na, zunächst einmal erleben sie sich im Kollektiv und im Kollektiv in einer, ja, in gewisser Weise rauschhaften Übersteigerung, ein bisschen entrückt vielleicht auch und dem Irrationalen und Emotionalen sehr, sehr zugewandt.
Das heißt, da steckt das Bedürfnis hinter, nicht mehr allein zu sein?
Auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft auf der einen Seite, aber auch das Bedürfnis nach Selbstgenuss. Aber dieser Selbstgenuss, der steigert sich eigentlich durch dieses Miteinander.
Fremde duzen sich, Leute, die sonst Abstand zueinander halten, umarmen einander, Distanzen fallen weg. Treten denn, wenn andere Alltagsregeln außer Kraft gesetzt werden, andere Regeln an ihre Stelle?
Genau, also auch wenn die Konventionen des Alltags nicht mehr gelten, haben wir es natürlich dennoch mit Regeln zu tun. Also eine Grundregel des Karnevals, die wurde ja eben auch in dem Beitrag schon genannt, Verkleidung. Kostüm gehört einfach dazu. Wer nicht verkleidet ist, der kann auch nicht aufgenommen werden in diese rauschhafte Vergemeinschaftung.
Und der ist dann auch geschützt. Man lässt ihn dann in Ruhe, wenn er nicht verkleidet ist.
Nicht unbedingt. Also denken Sie an Weiberfastnacht, wenn Sie da im Anzug mit Krawatte auflaufen, dann sind Sie keinesfalls geschützt, sondern sind massiv übergriffen von wild gewordenen Frauen ausgesetzt.
Und wer nicht aus einer Karnevalshochburg flieht, wer sich verkleidet in die Nähe begibt oder auch hinein, der muss dann alles mitmachen? Oder gibt es da doch irgendwelche Grenzen, die man auch innerhalb des Karnevals, ich habe sie vorhin Binnengrenzen genannt, nicht überschreiten kann, darf, soll?
Ja, sicher. Also jeder Jack ist anders, ne? Also ich denke, da kann jeder sich seine Enklave für rauschhaftes Feiern und für Exzess selbst suchen und da auch seiner Fasson Karneval begehen.
Was da im Karneval entsteht, das nennen Sie als Soziologin eine situative Gemeinschaft, also eine Gemeinschaft, die von dieser speziellen Situation abhängig ist. Wenn dann diese Situation vorbei ist, dann zerfällt die Gemeinschaft. Wenn dann die Leute einander nicht wiedersehen im Alltag, ist das ja auch weitgehend unproblematisch. Aber wie ist das mit Leuten, die sich kennen und die die Alltagsregeln ihres Verhaltens während des Karnevals außer Kraft gesetzt haben? Wo knüpfen die anschließend wieder an nach ihren Erfahrungen und Erkenntnissen? An die Beziehung vor oder an die Beziehung im Karneval?
Nach meiner Studie knüpfen sie eigentlich an die Beziehung vorher. Also das, was am Karneval war, das wird ja mit der Nubbelverbrennung letztendlich auch wieder vergessen gemacht ein Stück weit. Und wenn man sich während des Karnevals geduzt hat und vorher per Sie war, dann kehrt man in der Regel zum Sie zurück.
Und der Karneval kann dann nicht auch so eine, sagen wir mal, türöffnende Funktion haben, dass also jetzt alle Dämme brechen sozusagen und man hinterher es schwer hat, dann wieder an frühere zivilisierte Verhaltensweisen anzuknüpfen, weil man ja in welcher Hinsicht auch immer auf den Geschmack gekommen ist?
Der Karneval ist eigentlich ein schönes Beispiel für diesen Wechsel von Alltag und Außeralltäglichkeit. Also durch diese räumliche und zeitliche Rahmung ist eigentlich vollkommen klar, an Aschermittwoch ist die Welt wieder in ihrer Alltagsordnung vorhanden. Also diese vorübergehende Außeralltäglichkeit und das Außerkraftsetzen von Ordnung und von Konventionen führt uns eigentlich vor Augen, wie wichtig alltägliche Ordnung eigentlich ist und wie schön es auch ist, diese Konventionen und diese Alltagsregeln zu haben. Und deswegen kehren wir nach Karneval ja wieder in diesen Alltag und in diese Ordnung zurück.
Aber täuscht der Eindruck, dass es im Grunde nur noch im Grunde zwei Zeiten im Jahr gibt, außer dem Karneval vielleicht noch Weihnachten, wo es so zeitlich abgegrenzte Rituale gibt, die sich dann wirklich sehr unterscheiden? Und haben wir doch nicht immer mehr, was aus dem Karneval namentlich herausschwappt in den übrigen Alltag, ständig ein anderes Fest aus anderen Anlässen, eine ganzjährige Eventkultur?
Ja, es gibt diese These von der Eventisierung der Gesellschaft, also dass sozusagen auch aus Marktinteressen natürlich immer mehr Events ins Leben gerufen, erfunden werden, auch neue Traditionen sozusagen erfunden werden, um solche Enklaven der Außeralltäglichkeit zu schaffen. Aber beim Karneval zum Beispiel haben wir etwas mit einer sehr, sehr langen Tradition als christliches Kalenderfest sozusagen, das sich ja deutlich abhebt von solchen neuen Events und Festlichkeiten, die sicherlich auch versuchen, so eine Region attraktiv zu machen oder eben auch Marktinteressen entsprechen.
Ja, genau, diese christliche Komponente von Karneval werden wir in dieser Sendung noch ausführlich beleuchten. Dr. Yvonne Nickrenz, Kultursoziologin an der Leuphana Universität Lüneburg, haben Sie vielen Dank. Was erlaubt ihr euch? Enthemmung im Karneval. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Enthemmt sein, sich ausleben, sich keine Zügel anlegen, so etwas fällt offenbar umso leichter, wenn man zuvor ein Kostüm angelegt, wenn man dem Anschein nach eine neue Identität angenommen und wenn man sich hinter einer Maske versteckt hat. Lassen wir mal einen Maskenzug vorüberziehen, bestehend aus Gestalten der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Denn aus dem gleichnamigen Buch von Martin Blümke stammen die folgenden Einblicke.
Die Hüfinger-Narretei beherrscht seit Alters der Hansele. Ein Weißner mit Schäme, der beim Hanselesprung am Fastnachtsmorgen und bei anderen offiziellen Anlässen zusammen mit seinem Gretele, mit der Frau oder Freundin in der Öffentlichkeit erscheint. Zuvor, beim Anziehen des Narrenkleides, hat sie ihm ein Foulard, ein großes buntes Tuch, an der Brust des Kittels befestigt. Ein Zeichen der Verbundenheit und eine Möglichkeit, später den Iren rasch in der Schar der Hansele zu erkennen. Die Paare tragen in der Mitte einen Korb, aus dem sie freigebig Bonbons, Orangen und Gebildebrot auswerfen. Das Gretele trägt die alte Baremer Tracht. Doch wann hat sich dieses Gretele zum Hansele gesellt? Spätestens in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als die Tracht noch die alltägliche Kleidung war. Und warum? Das ist nicht völlig zu klären. In Hüfingen sagt man, das Fastnachtstreiben galt so lange als anständig, solange sich das Gretele in der Begleitung des Hansele befand. Wurde die Fastnacht früher zu ausgelassen, so zog sich das sittsame, unverlarvte Gretele zurück. Die Holzschäme des Hüfinger Hansele zeigt ein bartloses Jungmännergesicht, das eindeutig zum Typus Glattlarve gehört. Die Schäme wird über der Stirn durch ein Kopfputzband betont, am Schemenmäntele, das in einer wollenen Fransenborte endet, ist auch ein Fuchsschwanz befestigt.
Haben Sie gehört, das Fastnachtstreiben galt so lange als anständig, solange sich das Gretele in der Begleitung des Hansele befand. Wurde die Fastnacht zu ausgelassen, so zog sich das Gretele zurück. So einfach kann man sich's auch machen angesichts der Frage, wie sicher sich Frauen im Karneval fühlen können. Aber zu verlangen, dass sich das Gretele einfach zurückziehen sollte, so herum wird heutzutage kein Schuh mehr draus, denn damit würde der Karneval nicht nur unsere Welt, sondern auch sich selbst auf den Kopf stellen. Aber stellen wir ihn doch an dieser Stelle einfach mal auf die Füße. Lassen wir uns erzählen, auf welchem Boden er entstanden ist, in welchen Unter- und Abgründen er wurzelt, wo seine Quellen und Vorbilder ihren Ursprung haben. Die ersten Schritte zurück in die Geschichte geht jetzt mein Kollege Mario Scala. Er nimmt uns mit ins Altertum.
Ekstatisch und rauschhaft sollte es während der Dionysien im antiken Griechenland zugehen. Der Wein floss, es wurde getanzt und gefeiert. Das Fest zu Ehren des Gottes Dionysos war ein Fruchtbarkeitskult, der alljährlich im Frühjahr das Erwachen der Natur mit körperlichen Freuden aller Art verband. Eine soziale Dimension, wie später im antiken Rom, während der Saturnalien oder Bacchanalien, gab es in der antiken Polis noch nicht. In Rom hingegen wurden am 17. Dezember zu Ehren des Gottes Saturn die Standesunterschiede aufgehoben. Die Herren mussten ihre Sklaven bedienen. Ein König des Trinkens wurde gewählt und die sozialen Grenzen waren für einen Tag außer Kraft gesetzt. Doch verglichen mit den volkstümlichen Festen im mittelalterlichen Karneval war das alles Vorgeplänkel. Der französische Schriftsteller François Rabelais beschrieb Anfang des 16. Jahrhunderts in seinem Roman Gargantua und Pantagruel zahlreiche Volksfeste und ihre Praktiken. In Südfrankreich etwa konnten seine Helden mit ansehen, was für erstaunliche Ausbrüche von Prügelei und Gewalt möglich waren.
So weidlich wurde er durchgewalkt, dass ihm das Blut aus Mund, Nase, Ohren und Augen schoss. Außerdem zerdroschen, zerbläut und zermalmt, Kopf, Nacken, Rückgrat, Arme und alles. Glaubt mir, nie haben in Avignon die Burschen melodiöser auf dem Hackbrett gespielt. Schließlich fällt er zu Boden. Man schüttet ihm kannenweiß Wein ins Gesicht und hisst ihn auf sein rotziges Ross.
Am Anfang und Ende dieser Feste wurde herzlich gelacht. Aber dazwischen ging es ausgesprochen derb zu. Beschimpfungen und Prügeleien waren üblich. Nacktheit und Obszönitäten obligatorisch. Narrentage und Eselstage wurden gefeiert, genauso wie das Osterlachen oder St. Martin und St. Michael, an denen die soziale Ordnung auf den Kopf gestellt wurde und harte Sitten herrschten. Für die offizielle Kultur der Zeit galt eine, wie der russische Kulturwissenschaftler Michael Bachtin schrieb, eisige, versteinerte Seriosität. Dagegen wurden Lachen, körperliche Freuden und Entgrenzungen aller Art aufgeboten. Bachtin beschreibt einen wesentlichen Aspekt dieser Ausnahmezeit.
Das mittelalterliche Lachen besiegt die Angst vor dem, was furchterregend ist. Der Einzelne empfindet auf dem Festplatz, in der Karnevalsmenge, wenn er mit fremden Körpern aller Altersstufen und Schichten in Berührung kommt, die Kontinuität des Lebens. Daher besiegt das volkstümlich-festliche Lachen nicht nur die überirdischen Schrecken, die Angst vor dem Heiligen und dem Tod, sondern auch die Angst vor jeder Macht überhaupt, vor irdischen Herrschern, vor den Spitzen der sozialen Hierarchie und vor allem, was unterdrückt und begrenzt.
Ohne Angst vor der Macht wurde geschimpft und geflucht und der Hass auf die Obrigkeit so richtig rausgelassen. Auch Schlägereien waren während der Fastenzeit nicht selten. Etwa 1296 in Speyer müssen die Bürger einige Kleriker so derb verdroschen haben, dass die katholische Kirche den enthemmten Bürgern die Exkommunikation androhte. Auch wenn das Festliche, der Trank und der Tanz in der verkehrten Welt der Fastnacht und des Karnevals dominierten, dass es durchaus rustikal zuging, musste noch Johann Wolfgang von Goethe auf seiner italienischen Reise miterleben.
Hier ist keine glänzende Prozession, bei deren Annäherung das Volk beten und staunen soll. Hier wird vielmehr nur ein Zeichen gegeben, dass jeder so töricht und toll sein dürfe, als er wolle, und dass außer Schlägen und Messerstichen fast alles erlaubt sei.
Mag sein, aber vergessen wir nicht, dass das Wort Karneval den Abschied vom Fleisch bedeutet. Karnevale, jedenfalls ist das die gängigste Deutung des Begriffs. Und dass die Fastnacht unüberhörbar mit der Fastenzeit verbunden ist, die ihr auf dem Fuße folgt und all jene, die sich zuvor alles erlaubt haben, was toll und töricht ist, zur Umkehr ruft. Oder zunächst mal zur Beichte, wie es der Schriftsteller Karl Zuckmayer in seiner Erzählung Die Fastnachtsbeichte berichtet, die vor etwa 100 Jahren, 1913, während der tollen Tage in Mainz spielt.
Es gab nämlich damals noch in manchen Städten am Rhein eine alte Einrichtung, welche die Fastnachtsbeichte hieß, die aber nur im Dom, nicht in anderen Pfarrkirchen gehört wurde. Sie sollte wohl solchen, die es in diesen Tagen zu arg getrieben hatten, die Gelegenheit zu einer sofortigen Erleichterung und Reinigung ihres Gewissens bieten, bevor der Alltag sie wieder mit anderen Sorgen belastete. Eigentlich hätte man sie die Aschermittwochsbeichte nennen können, da sie in den ersten Dämmerstunden dieses Tages stattfand, aber der Name Fastnachtsbeichte hatte sich erhalten, denn für konsequente Narren gehörte die ganze Nacht vom Dienstag bis zum hellen Morgen des Mittwoch noch zur Fastnacht, die erst zu Ende war, wenn nach der Frühmesse den Gläubigen das erste Aschenkreuz auf die Stirn gemalt wurde, das Zeichen der anbrechenden Passion.
So schildert es Karl Zuckmayer in seiner Erzählung Die Fastnachtsbeichte. Professor Manfred Becker-Huberti, Theologe und Karnevalsforscher, ehemaliger Sprecher des Erzbistums Köln und jetzt Honorarprofessor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar. Guten Abend.
Guten Abend.
Karneval und Kirche erscheinen als zwei Seiten einer Medaille, aber wie viel Christliches liegt tatsächlich in den Ursprüngen des Karnevals und wie viel Heidnisches?
Eine ganze Menge, aber meistens ist es genau umgekehrt, als es immer dargestellt wird. Zwar folgt die Fastenzeit auf die Fastnacht, aber sie entsteht umgekehrt. Die Fastenzeit macht die Fastnacht. Die Fastnacht ist das Schwellenfest vor der Fastenzeit und dementsprechend macht das Mittelalter daraus die umgekehrte Ordnung. Das eine ist die Zeit des Geistes und das andere ist die Zeit des Fleisches. Und was in der Zeit des Fleisches passiert, das ist nicht echt, das ist falsch und es wird gespielt. Es ist ein Narrenreich, ein Reich auf Zeit. Früher hieß das nicht Prinz Karneval, der als Repräsentant galt, sondern es war Nebukadnezar, wie das heute in Belgien zum Teil noch der Fall ist. Es ist also der Versuch, etwas zu spielen, was man eigentlich nicht sein will und möchte. Und diese umgekehrte Ordnung, die da gilt, die gilt eigentlich nur, um die wirkliche Ordnung zu bestätigen. Aber sie hat auch Ventilfunktion, um Bestimmtes abzulassen.
Das klingt so, wie Sie das jetzt schildern, als eine von langer Hand geplante Strategie der Kirche. Hat sie sich das völlig am grünen Tisch ausgedacht oder hat sie nicht doch festgestellt, da gibt es bereits Volksfeste, die dann vielleicht heidnischen Ursprungs haben und die können wir in dieser Weise instrumentalisieren?
Alles, was wir wissen über diese Phase und diese Zeit, ist unter dem Stichwort Vermummung gefasst. Das heißt, es wird berichtet aus dem 12. Jahrhundert zum Beispiel, dass die Menschen sich Tierfelle umhängen und dann wüst feiern. Das ist sicherlich die eine Tradition aus dem Germanischen. Das andere ist vielleicht die Erinnerung an die römischen Feste. Sie haben vorhin das Dionysiusfest erwähnt, also wo die umgekehrte Ordnung gilt. Und das Prinzip der umgekehrten Ordnung, das ist das, was auch übernommen wird. Und die Kirche hat es wohl im Mittelalter in geordnete Bahnen übergeleitet. Und zwar fing die Zeit, die sich Fastnacht nennt, also die Nacht vor dem Fasten und ursprünglich nur an dem Dienstag vor Aschermittwoch gefeiert wurde, die fing dann später im hohen Mittelalter schon mit drei Königen an, denn am Dreikönigsabend, da wurde der Königskuchen serviert, in dem eine Münze oder eine Bohne verborgen war und wer die fand, musste ein Maskenfest kurzfristig ausrichten und das ist der alte Starttermin für den Karneval, übrigens heute noch oder jetzt wieder in Köln Anlass, ein Gottesdienst, in diesem Jahr zum ersten Mal einen ökumenischen Gottesdienst im Kölner Dom mit allen Karnevalisten zu feiern, um diesen alten Bezug zwischen Kirche und Fastnacht wiederherzustellen.
Ich habe gelesen, das hatte auch ursprünglich mal zum Teil auch praktische Gründe. Wenn man denn von der Fastenzeit her ausgeht, dann haben die Leute, die die Fastenzeit gehalten haben, ja die ganzen Vorräte erstmal aufbrauchen müssen vor Beginn der Fastenzeit, damit die nicht schlecht wurden, denn sie durften ja danach nicht mehr gegessen werden. Und daraus sei dieses gemeinsame Essen entstanden und später hätten sich dann erst ja Lustbarkeiten dazugesellt. Entspricht das auch Ihrem Kenntnisstand?
Das ist durchaus miteinander verbunden, denn es ist natürlich immer praktisch, wenn man alles essen und trinken muss, wenn man dabei auch noch tanzt, dann rutscht es besser. Und wenn man zusammentut und dabei singt und fröhlich ist, dann geht es umso besser. Und so wurde aus diesem einen Vorabend, wo die restlichen Vorräte vernichtet werden mussten, wurden die drei tollen Tage, die aber nicht die drei sind, die wir heute zählen. Wir zählen heute meistens Sonntag, Montag, Dienstag. Das ist früher nicht der Fall gewesen. Man konnte an bestimmten Tagen ebenso etwas nicht feiern. Das war der Dienstag und der Mittwoch und halt eben der schmutzige Donnerstag oder Weiberfastnacht, der Donnerstag vor dem ersten Sonntag vor der Fastenzeit.
Nun ist es ja nicht ohne Risiko, wenn man als Kirche, gerade als katholische Kirche, die ja autoritär und hierarchisch daherkommt, wenn man da den Leuten eine gewisse Freiheit einräumt vor der Fastenzeit, natürlich immer mit dem Hinweis, das muss dann zum Aschermittwoch gefälligst vorbei sein. Wie gut ist es denn der Kirche gelungen, das auch ja sozusagen über weite Strecken bei sich zu halten und tatsächlich dem die Grenze zu setzen, die sie setzen wollte?
Also ein bisschen Risiko ist immer dabei. Aber das Verfahren war so erfolgreich, dass überall da, wo die katholische Kirche irgendetwas zu sagen hat, auch Karneval gefeiert wird. Südamerika ist so ein schönes Beispiel dafür. Oder in Indonesien, wo Karneval in dieser Form gefeiert wird. Also das Modell funktioniert. Mit Schwächen, das muss man immer zugeben, denn wo etwas aus der Ordnung gerät, da kann es auch ganz leicht in andere Richtungen gehen. Der Kölner Kardinal hat gerade in seiner Predigt gestern Abend das hübsch formuliert und hat die Grenze gesetzt. Er sagt, Köln sei tolerant und weltoffen. Zitat, aber wer anderen Schaden zufügt und in seiner Würde verletzt, hat hier keinen Platz und kein Verständnis verdient. Und genau das ist, glaube ich, eine Grenze, die man jedermann aufzeigen muss.
1729, habe ich gelesen, sollen Nonnen eines Kölner Klosters in weltlicher Verkleidung ja durch die Hallen ihres Klosters gesprungen sein. So war die Formulierung, wahrscheinlich die erste Weiberfastnacht, die man kennt. Ist das ein Beispiel, dass da der Kirche zum ersten Mal der Karneval über den Kopf gewachsen ist?
Nein, es ist immer die Frage, was für ein Kloster das ist. Wenn es ein Kloster mit Klausur war, da ist das eher unwahrscheinlich. Aber es gab eine Menge Klöster, die hatten die Verfassung eines Stiftes. Das waren Damen, die auch wieder in die Welt hätten zurückkehren können, weil sie kein ewiges Gelübde abgelegt hatten. Und die haben natürlich auch Karneval gefeiert, in ihrer Art und Weise. Das berühmte Spiel, das sie spielten, das war Mützenbestapeln. Das heißt, man versuchte sich gegenseitig Kopfbedeckung abzujagen und aufzusetzen. Das war eigentlich noch relativ harmlos. Weiberfastnacht beginnt mit etwas anderem. Weiberfastnacht beginnt damit ursprünglich im Mittelalter, dass die Frauen der Ratsherren auf den Tisch schlugen und sagten das ganze Jahr, da seid ihr damit beschäftigt, Politik zu machen und lasst es euch dabei gut gehen. Und an einem Tag im Jahr drehen wir die Ordnung um, da sind wir dran. Und sie zogen ins Rathaus und ließen sich dort bewirten. Die Weiberzeche ist der Anfang eben dieses Tages.
Professor Manfred Becker-Huberti, Theologe und Karnevalsforscher, ehemaliger Sprecher des Erzbistums Köln und jetzt Honorarprofessor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar. Vielen Dank. Was erlaubt ihr euch? Enthemmung im Karneval. Der Tag in HR2 Kultur. Und wir tauchen ein zweites Mal ein in die schwäbisch-alemannische Fastnacht, beschrieben von dem Heimatforscher Martin Blümke, wo, wie wir gleich hören werden, das Ordentliche peinlich gemieden und das Schlampige gesucht wird.
Ist der schmutzige Dunstig in Bräunlingen der Stadthanseltag, so ist der Sonntag zuvor der Hexensonntag. Diese besenbewaffneten Hexen beherrschen das Städtle und werden bis in die Abendstunden hinein mit Sprüchen geneckt. In der Tat, auf dem Gewand der Bräunlinger Urhexe sind 7 Stoffreste aufgenäht, bei jeder in einer anderen Anordnung. 1936 hat sie ihr heutiges Aussehen erhalten. Und damals hat auch der spätere Rektor Valentin Hofacker die ausdrucksvolle Holzmaske geschnitzt mit der spitzen Rotnase, auf der, wie auch auf der Stirn, eine Warze prangt, mit den buschigen Augenbrauen über großen weißen Augäpfeln. Ein weites rotes Kopftuch wird durch ein Gestell hochgehalten und vergrößert den Kopf bedrohlich. Zuvor trugen die Bräunlinger Hexen, die seit Menschengedenken zur Fasnet gehören, Masken aus Tuch, Papier oder Drahtgase oder auch einfach verrußte Gesichter. Dazu ein Gewand, möglichst zerlumpt, hängt in Fetzen und Plätzen um den Leib. Das Ordentliche ist peinlich gemieden, das Unordentliche oder gar Schlampige gesucht, wie es in einer frühen Beschreibung heißt. Manche Urhexen führen einen Kinderwagen mit sich, eine Chaise, in der sie mit Vorliebe hübsche Mädchen spazieren fahren.
Andere Länder, andere Sitten, könnte man sagen, aber diese Formulierung steht uns hier nicht zu, denn es sind in diesem Fall unsere Länder und unsere Sitten, die freilich schon in der nächsten benachbarten Region erklärungsbedürftig sind, geschweige denn in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten. Der pakistanische Ethnologe Professor Azam Chaudhary ist im Laufe mehrerer Deutschlandaufenthalte auf das Phänomen des Karnevals gestoßen, wie auch nicht, und er hat sich dazu geäußert in einem Interview mit der Kölnischen Rundschau. Hier ein paar Ausschnitte.
Anfangs empfand ich das als höchst exotisch. Verkleidung, Uniform, Nubbel. Zuerst habe ich gar keinen Sinn darin entdeckt und es widersprach ganz meiner Vorstellung von Deutschland. Es war ein Gegenbild von Rationalität. Aber als Ethnologe konnte ich so etwas ja nicht liegen lassen. Ich wollte den Sinn von all dem herauskriegen. Das habe ich mir 2010 angeschaut. Ich habe mir mehrere Sitzungen angeschaut, mehrere Leute aus dem Kölner Karneval interviewt. Ich habe versucht, ein Gesamtbild zu bekommen. Karneval ist Religion, Spaß, Politik. Ich kann sagen, dass der offizielle Karneval zum Beispiel das sehr ernst nimmt, was eigentlich Persiflage sein soll. Andere Leute finden das blöd. Früher waren sich der Karneval und die Politik jedenfalls nicht so nah wie heute. Wer Prinz wird, entscheidet die Politik mit. Auf den Sitzungen wird der Bürgermeister als Ehrengast begrüßt. Karneval ist Identifikation. Er hat die Kultur sehr beeinflusst. Die Kölner sind offen, man kommt leicht in Kontakt zu ihnen. Dem entspricht der Karneval.
Zu diesen Erkenntnissen kam der pakistanische Ethnologe Professor Azam Chaudhary beim Studium des Karnevals in Deutschland. Zu welchen Erkenntnissen kommen wir beim Studium anderer rauschhafter Feste, beim Studium anderer Rituale in unserem und in anderen Kulturkreisen, die die Alltagswelt und ihre Regeln auf den Kopf stellen? Professor Wolfgang Kaschuba vom Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Ist das, was die Kultursoziologin Yvonne Nigrenz in unserer Sendung vorhin rauschhafte Vergemeinschaftung genannt hat, älter als jede Zivilisation oder braucht man erstmal eine Zivilisation, weil man etwas braucht, aus dem man dann ausbrechen kann?
Naja, die rauschhafte Vergemeinschaftung ist, glaube ich, eine der ältesten Formen, die wir überhaupt kennen. Das ist auch ein Grundelement alles Religiösen, weil wir immer zu dem Wir geneigt haben. Wir brauchten das Wir über alle Generationen der Menschwerdung hinweg, eigentlich bis vor 100 Jahren. Allein überleben war unmöglich. Also hat diese Vergemeinschaftung auf einer eben auch emotionalen Ebene eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Das ist sozusagen, ja, man könnte sagen, eine anthropogenetische Konstante, also eine Konstante unserer Menschheitsgeschichte. Brechen tun wir das im Grunde genommen erst dann in der Tat, aber im Prozess der Zivilisation.
Und da wird's ja dann erstmal ein bisschen paradox, jedenfalls dem äußeren Anschein nach. Rauschhaft ist ja per Definition etwas Regelloses, während ein Ritual ja durchaus klaren Regeln folgt. Wie schafft es eine Kultur, das eine mit dem anderen in Einklang zu bringen?
Ja, das ist ein interessanter Test sozusagen auf unsere Fähigkeiten, auf dem Seil der Kultur zu balancieren. Auf der einen Seite eben sozusagen mit dem Aussetzen von Regeln und Ordnungen und auf der anderen Seite dennoch sich innerhalb eines bestimmten Regelrahmens zu bewegen, der eben durch ein Fest oder wie auch immer vorgegeben wird. Und Karneval ist ja ein durchaus ernsthafter Test, ja, mit zwei Testgrößen könnte man sagen. Die eine Dimension ist das Unten und Oben, das Soziale. Also gelingt es tatsächlich für einige wenige Tage und einige wenige Situationen die verkehrte Welt zuzulassen. Die Eroberung der Rathäuser heute im Rheinland ist natürlich nur noch eine schwache Form dessen, was wir aus der Geschichte kennen. Karnevals haben in der Tat in der Geschichte zu lokalen Revolutionen auch geführt. Da ist dann also das Ganze gekippt Und die zweite Achse ist eben das Geschlechterverhältnis. Mann und Frau unter den Bedingungen der Maske, der gespielten oder echten Anonymität eben auch ein Raum, in dem dann Übergriffiges sozusagen erlaubt ist, aber auch da wiederum natürlich nur mit ganz bestimmten Regeln, also weit nach außen verschobenen Grenzen, aber eben sehr wohl Grenzen. Auch da haben die Grenzen nicht immer gehalten. Also wir wissen natürlich, dass das Übergriffige, Männer vergewaltigen Frauen, auch ein Phänomen ganz einfach der Karnevalstradition ist.
Von welchen Umständen hängt es denn ab, ob man das Ganze hinterher wieder einfangen kann, ob es wirklich dann nur die Ordnung bestätigt, dadurch, dass man mal vorübergehend aus ihr ausbricht, oder ob sie dann wirklich ins Kippen gerät, die Ordnung?
Ganz schwieriger. Man könnte natürlich sagen, ein zentraler Punkt ist quasi die kritische Masse. In kleinen Gemeinschaften bleibt es überschaubar. Man weiß natürlich, man muss nachher in diese Gemeinschaft wieder eintreten und mit 100 anderen im Dorf oder mit 1000 anderen in der Kleinstadt ist das sozusagen eine Kontrolle. Also die doch nur begrenzte Anonymität. In der Moderne, in den großen Städten ist es natürlich anders, wenn Tausende zusammen sind, wenn Masken die Anonymität verstärken, wenn das Gefühl auch entsteht, dass ich nicht innerhalb einer Gemeinschaft nachher wieder einstehen muss für den Abend, wie ich mich verhalten habe, sondern ich kann mich davon machen, dann entsteht natürlich eben auch das Problem, dass möglicherweise Regeln des Karnevals, die dies begrenzen sollen, den anderen nicht verletzen, den anderen nur anrempeln, dass die Regeln eben nicht mehr eingehalten werden.
Das Ganze hat ja zunächst mal von außen betrachtet Ähnlichkeit mit Theater, aber es sind ja eben keine Schauspieler, die eine Rolle gelernt haben und denen bei allem sich hineinsteigern in diese Rolle immer bewusst ist, dass sie eine Rolle spielen. Also man braucht doch für solche Entgrenzungsrituale ja einen Regisseur mit viel Autorität, der dafür sorgt, dass das Ganze auch Spiel und Ritual bleibt und der vor allem am Ende dann sagt, jetzt ist das Spiel vorbei.
Das ist im Grunde Kultur. Nicht, das wäre unsere Kultur, die sozusagen wie beim Fußballspiel ohne Schiedsrichter funktionieren müsste. Man arrangiert sich über einen permanenten Prozess des Spielens und des Aushandelns, ohne dass man das bewusst beredet, sondern es ist immer wieder auch ein Testen eben der Spielräume, wie weit darf ich gehen, wie weit kann ich gehen. Und das ist ja gerade im Blick eben auch auf die Begegnung von Männern und Frauen da so ein Punkt, sich also das Küsschen abzuholen. Das sind lauter solche Testsituationen, die aber im Grunde genommen im Sinne der Tradition des Rituals bedeuten, beide Teile, beide Partner sind Partner eben so eines Spiels. Und es gibt nicht einen Akteur, einen Täter und ein Opfer, sondern eigentlich eben eine gleiche Situation. Nur wenn diese Gleichheit eben verletzt wird, dann tritt dieses eben auf Täter-Opfer-Verhältnis.
Gibt es irgendeine Kultur, die sich so einem Test nicht aussetzen muss, weil sie solche Entgrenzungsrituale nicht kennt?
Na, wir wissen natürlich von sehr kleinen Gruppen, von Gruppen eben in der Geschichte, dass sie sich solche Rituale nicht leisten können, weil die Autorität zu brüchig ist, zu wenig sozusagen Spielmöglichkeiten auch hat. Das hängt natürlich ganz von den Ressourcen der Menschen ab. Und es gibt andere Formen, die das dann ersetzen. Eben im Grunde genommen das Festessen, wo dann der Häuptling, sagen wir mal, quasi die anderen einlädt und ihnen eben auch so ein Übermaß zuteil werden lässt, aber eben nur an Nahrung und nicht an Verhaltensmustern, weil er seine Autorität sehr sorgfältig sozusagen abschirmt. Und heute bezieht sich das natürlich auch eben auf Gesellschaften, in denen spezielle, strenge Formen von Religiosität eben verbieten, dass quasi über die Stränge geschlagen wird, nicht mal im rituellen Rahmen.
Professor Wolfgang Kaschuber vom Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank. Und wir haben noch ein paar Gestalten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu beschreiben, entdeckt und beobachtet von dem Heimatforscher Martin Blümke.
Die Ehinger wilden Weiber, unter deren Gewänder sich anfangs ausnahmslos Männer verbargen, sind einheitlich gekleidet. Stiefeletten, grün-weiße Ringelstrümpfe, braune Röcke, sandfarbene Schürzen und grüne Blusen. Ihre Hände stecken in Wollhandschuhen und halten einen zünftigen Hexenbesen. Die Holzgesichter haben einen höhnisch grinsenden, schadenfrohen Ausdruck. Auffallend die Backenknochen. Der mittelgescheitelte Haaransatz ist gleichfalls geschnitzt. Die Larvenhaube besteht aus einem wollenen Tuch mit Schottenkaros und Fransen. Alljährlich, wenn am glompigen Donnerstick das närrische Volk mit unbeschreiblichem Wirbel in der Stadt alle Gewalt an sich reißt, dann wiederholt sich bei der Unterkirche in heiterer Form die Muckenspritzer-Episode von 1859. Danach zieht das Narrenvolk zum Groggensee, um den unter Schnee und Eis im Urschlamm versunkenen Groggentäler ein Sinnbild des Winters, herauszufischen. Zu seiner Begleitung dienen die Dämonen, grobes Gesicht mit dicker Nase und gefletschten Zähnen, über den Augenbrauen und der Stirn spitze Hörner. Die weit herunterhängende dunkle Maskenhaube kontrastiert zu dem langen hellen Bastbart. Bluse und Hosen sind knallrot, schwarz die Handtasche. Ein Lederriemen um die Hüfte, Fuchsschwanz und Kuhglocken vervollständigen die urige Verkleidung der Dämonen.
Was erlaubt ihr euch? Enthemmung im Karneval. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenige Tage nach einer Silvesternacht, in der sich zahlreiche Männer gegenüber zahlreichen Frauen sexuelle Übergriffe erlaubt haben, die ihnen niemand erlaubt hat und die ihnen noch niemals irgendjemand erlauben darf. Enthemmt und alkoholisiert seien die Männer gewesen. Davon war schon in den ersten Meldungen die Rede. Enthemmt und alkoholisiert sind auch sehr viele Menschen im Karneval, der in den nächsten Wochen Fahrt aufnehmen und in ziemlich genau einem Monat seinen Höhepunkt erreichen wird. Und genau dieser Umstand, so berichtet meine Kollegin Hadija Haruna, gibt den Verantwortlichen in Köln jetzt viel zu denken.
Wie wird es beim Kölner Karneval sein, wenn über 1 Million Besucher in die Stadt strömen? Bereits am Montag hat Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit der Landes- und Bundespolizei und dem Ordnungsamt der Stadt bei einem Krisengipfel genau darüber verhandelt. Die Polizei will die Maßnahmen in dieser Zeit verstärken. Der heute in den einstweiligen Ruhestand versetzte Polizeipräsident Wolfgang Albers will zum Beispiel mehr Beamte einsetzen, um potenzielle Täter frühzeitig zu erkennen.
Wir werden zum Beispiel prüfen, wenn wir denn dann Personen haben, von denen eine gewisse Gefahr ausgibt, ob wir dort Bereichsbetretungsverbote vornehmen können, ob wir Meldeauflagen erteilen können. Und wir überlegen derzeit, ob wir temporär an gewissen Gefahrenstellen auch Videoüberwachung vornehmen, um dann den Einsatzkräften auch noch einen besseren Überblick zu geben, um dort schneller und besser intervenieren zu können, als das am Neujahrstag so gelungen ist.
Außerdem will die Polizei Fahrzeuge mit Videokameras an Masten aufstellen, um die Menge von oben aufnehmen zu können. Auch eine flächendeckende Überwachung des Kölner Bahnhofs werde geprüft. Oberbürgermeisterin Reker wirkte bei der Sitzung entschlossen.
Es wird zukünftig in Köln bei allen Großveranstaltungen ein Sicherheitskonzept geben. Das ist vergleichbar der Sicherheitskonzepte, die immer dann aufgestellt werden, wenn es auch einen Veranstalter gibt. Dazu gehört der Einsatz von Sprachmittlern, dazu gehört eine große Koordinierungsgruppe. Ebenso wichtig ist aber auch, dass wir uns das Karnevalfeiern in Köln nicht nehmen lassen durch solche Vorfälle.
Der Karneval in Köln wird also nicht ausfallen. Vielmehr müsse nach Reker der Karneval den Besuchern der Stadt viel besser erklärt werden, damit fröhliches Verhalten nicht mit sexueller Offenherzigkeit verwechselt werde. Beim Krisengipfel hatte die Oberbürgermeisterin noch ein paar andere Verhaltensregeln parat. Für eine davon erntete sie im Anschluss einen Shitstorm.
Es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Also von sich aus schon gar nicht eine große Nähe zu suchen zu Menschen, die einem fremd sind, zu denen man kein gutes Vertrauensverhältnis hat. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, sich in Gruppen zusammenzufinden, sich nicht trennen zu lassen. Auch nicht in Feierlaune zu sagen, ich gehe jetzt mal mit diesen oder jenen mit, sondern in der Gruppe, in der man losgegangen ist, zu bleiben.
Empfehlungen der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Anne Wizorek, Medienberaterin, Autorin, Bloggerin und vor einiger Zeit Mitinitiatorin des Twitter-Hashtags Aufschrei, den Tausende von Frauen genutzt haben, um von ihren Erfahrungen mit Sexismus und sexuellen Übergriffen zu berichten. Guten Abend.
Guten Abend.
Fröhliches Verhalten soll nicht mit sexueller Offenherzigkeit verwechselt werden, haben wir gerade gehört aus dem Munde der Oberbürgermeisterin von Köln. Wird da jetzt für den Karneval eine Forderung erhoben, die viel zu viele Männer schon außerhalb des Karnevals nicht erfüllen?
Ja, wobei es sich ja nicht immer nur auf fröhliches Verhalten beschränkt. Also Frauen und Mädchen werden ja auch schon belästigt, wenn sie einfach so durch den Alltag sich bewegen und jetzt gar nicht mal großartig ausgelassen sind. Aber natürlich werden dann gerade in so einem Feierkontext solche Übergriffe dann fast noch mehr verharmlost, weil dann eben so getan wird, als das gehöre ja dazu und sie soll sich mal nicht so haben.
Das heißt, das Ganze, was ja ohnehin schon schwierig und kompliziert genug ist, worüber jetzt diskutiert wird nach der Silvesternacht in Köln, wird jetzt durch den Karneval noch mal ein Stück komplizierter. Wir haben ja gehört in der Sendung einige Male, wie eine welch körperliche Angelegenheit Karneval ist, dass beiden Geschlechtern Freiheiten zugestanden werden können, dürfen Grenzen zwischen dem, was erlaubt ist und was zu weit geht, unterschiedlich sein, je nach Kontext?
Naja, also was erlaubt ist und was, beziehungsweise auch einfach was ein jeweiliger Mensch möchte, das ist ja schon ganz individuell. Also manche Menschen stören sich nicht daran, wenn eine Umarmung erfolgt und andere finden das schon sehr übergriffig. Also ich glaube, wichtig ist immer klar zu machen, dass das, was ausgetauscht wird an Intimität, an Zuneigung oder überhaupt ein Zusammenkommen, immer auch im Einvernehmen passiert. Also dass einfach vorher gefragt wird, hey, darf ich das mal machen? Kann ich dich jetzt hier mal in den Arm nehmen? Kann ich dir jetzt mal ein Bützchen verpassen? Also das ist ja sozusagen eine Kultur, die wir noch nicht haben. Wir haben eine Kultur des, du willst es doch auch, anstatt eine Kultur zu haben, willst du denn auch?
Ist das jetzt eine Kultur, die man auf das Alltagsleben, so wie Sie jetzt beschrieben haben, tatsächlich realistischerweise übertragen kann und auf den Karneval zumal, dass man sozusagen jedes Mal es thematisiert und darüber diskutiert, was erlaubt ist und was nicht? Sollte es was natürlich in jedem Fall gut wäre, nicht jeder den richtigen eigenen Instinkt haben?
Natürlich hat das auch was mit Bauchgefühl zu tun. Also gerade in Bezug auf Sexismus gibt es ja zum Beispiel viele Studien, die belegen, dass Männer und Frauen sehr wohl wissen, was nicht angemessen ist, wo halt immer behauptet wird, oh, ja, nee, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich hier tun soll, sondern dass eigentlich durchaus klar ist, dass da ein Übergriff passiert, also dass da eben auch eine Machtsituation ausgenutzt wird. Aber darüber aufzuklären und wirklich generell auch von früh an, also wenn wir reden ja im Grunde schon von Kindesbeinen an, bis eben auch ins Erwachsenenalter zu vermitteln, Menschen müssen die jeweiligen eigenen Grenzen respektieren, die da sind. Das finde ich definitiv eine kulturelle Diskussion, die wir führen sollten und die natürlich auch in diesem ganzen Kontext sexualisierte Gewalt und Sexismus mit reingehört.
Wie sollten denn diejenigen, die Karneval feiern wollen, die Frauen insbesondere, in diesen Karneval hineingehen, nach Ihrer Einschätzung? Wir haben die gehört, was die Oberbürgermeisterin empfiehlt von Köln. Wir haben aber auch gehört, dass es daran ja viel Kritik gegeben hat, teils ernsthaft, teils sarkastisch vorgebracht.
Ja, also das war natürlich auch eine sehr unglückliche Situation. Also sie hat sich ja unter anderem, wenn ich das richtig verstanden habe, auf, Tipps berufen, die durchaus in der Gewaltprävention auch gegeben werden, aber die natürlich, wenn wir uns einfach so große Menschenmassen alleine schon angucken, überhaupt nicht umzusetzen sind. Und es ist wie immer der falsche Ansatz, Mädchen und Frauen zu sagen, wie sie ihr Verhalten zu ändern haben, wie sie sich am Ende ja wieder einzuschränken haben, anstatt zu diskutieren, die Menschen, die eben Belästigungen ausüben, sind diejenigen, die das Problem sind und über die müssen wir reden. Und wenn das eben auch verbunden ist mit einem Männlichkeitsbild, bei dem wir immer noch akzeptieren, dass das halt dazugehört, dass Männer ja eigentlich immer das nur als Flirtversuch verkaufen wollen, dann ist das der Teil der Debatte, den wir führen müssen.
Nun ist ja der Karneval von seinem Ambiente her ja nicht allein das Problem. Es gibt ja auch noch andere Feste, das Oktoberfest, die Silvesternacht zum Beispiel, die wir jetzt gerade hatten, die alles das kann und wird ja wohl auch ausgenutzt von Menschen, von Männern, die egal aus welchen Motiven und Absichten heraus sexuelle Übergriffe begehen, sexuelle Gewalt auch anwenden. Jetzt ist die Aufmerksamkeit da seit Silvester und jetzt, da der Karneval bevorsteht. Aber was meinen Sie, wer muss jetzt was machen, damit solche Übergriffe bei solchen Events nicht stattfinden beziehungsweise unterbunden werden?
Da gibt es verschiedene Ebenen, wobei wir jetzt natürlich uns auf den Aspekt Belästigung im öffentlichen Raum konzentrieren, wobei eben gesagt werden muss, gerade das Großmaß an sexueller Gewalt passiert sogar eher im privaten Umfeld und zu Hause. Also insofern müssen wir das dann genauso mit in die Debatte reinholen. Aber generell, was wir dagegen tun können, ist natürlich einmal als Privatperson wirklich ganz klar Farbe zu bekennen, was einfach auch schon sexistische Sprüche angeht, was Übergriffe angeht, Zivilcourage zum Beispiel zu beweisen, wenn man dann irgendwie solche Situationen mitbekommt und das eben nicht herunterzuspielen, in auch wirklich Betroffenen zu glauben und nicht sie darzustellen, als sie würden ja einfach nur übertreiben. Also wir müssen uns jetzt den Fall in Köln so angucken, dass den Betroffenen geglaubt wird, was da passiert ist, das ist leider nicht der Standard. Aber da müssen wir natürlich hinkommen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir darauf aufmerksam machen, die Beratungsstellen, die es diesbezüglich gibt, die Aufklärungsarbeit leisten und Betroffene eben auch betreuen, die arbeiten größtenteils prekär. Also die sind erstens zu wenige und zweitens haben sie kaum die finanziellen Mittel, um das Beratungsangebot, was wir eigentlich bräuchten für Betroffene, überhaupt abdecken zu können. Und genauso gibt es dann aber den Aspekt Schutzlücken im Paragraphen 177 zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung endlich zu schließen und auch größere Aufklärungskampagnen, sage ich mal, zu führen, die dann eben genau dieses respektvolle Miteinander auf Augenhöhe uns allen wieder nahelegen.
Anna Wiczorek, Medienberaterin, Autorin, Bloggerin und Mitinitiatorin des Twitter-Hashtags Aufschrei, haben Sie vielen Dank. Was erlaubt ihr euch? Mehr denn je ist in diesen Tagen klar geworden, wie sehr diese Frage zum Karneval gehört. Sei es ganz wörtlich als Frage, die eine Antwort verlangt, oder sei es als zorniger Ausruf, der selbst eine Antwort ist auf die Übergriffe derer, die sich zu viel erlauben. Und nachdem wir uns nun viele Gedanken über die Enthemmung im Karneval gemacht haben, steht jetzt ein introvertierter Fastnacht da draußen. Er heißt Rainer Dachselt und wir erlauben uns, ihn reinzulassen.
Zur Fasnacht, das ist bekannt, sind alle außer Rand und Band. Waggeln, ruggeln, hippe Grieche, nach Ebbelwoi und Handkäs rieche, mir fällt sich kreischend in die Arme, geschunkelt wird zum Gott erbarme. Warum erschließt sich mir nicht ganz, denn Gänsemarsch und Ententanz sind beim Geflüchel noch erträglich, der Mensch blamiert sich da unsäglich. Um mal aus sich heraus zu hippe, muss er sich erst den Kopf voll kippe. Er säuft den Ebbelwoi aus Wannen, um sich zur Fasnacht zu entspannen. Für mich hat es gar keinen Sinn. Geht lieber in euch und bleibt drin. Eier, ah ja, glaubt mir's, zur Fasnacht wird viel zu viel zu laut gelacht. Von solchen, wo das ganze Jahr so witzig sind wie Nasehaar. Gebt euch doch einfach, wie ihr seid, schwerfällig, tranisch, steif, ihr Leut. Feiert die Fasnacht so wie ich, mucksmäuschenstill und innerlich. Wie man das macht, sage ich euch gern. Ihr dürft nicht zu ekstatisch werden. Wir nehmen uns nicht bei der Hand, wir drehen unseren Kopf zur Wand. Der Blick streift weder Brust noch Hoden, er geht introvertiert zu Boden. Wir meiden strikt Gesang, Krawall, geschunkelt wird auf keinen Fall. Fällt uns ein Witz ein, schweige mir, bestelle weder Schnaps noch Bier. Mir trinke Möhrensaft statt Gin, gehe in uns und bleibe drin. Tät mir eine Fee einen Wunsch erfülle, wär's Fasnacht in aller Stille. Statt Blasmusik und Bacchanal, betretenes Schweigen hier im Saal, das Publikum gefasst und nüchtern, zu jeder Äußerung zu schüchtern, statt Wiehern mit geblähten Nüstern, nix wie ein kaum hörbares Flüstern, statt aufgekratzter Stimmungsweisen hört man den Ventilator kreisen, der Elferat schnarcht leise zu und über allen Bütten herrscht die Ruhe. Am Ende wispern Mann und Frau zum Abschied leise ein Hellau. Glaubt mir, es wäre ein Gewinn. Und jetzt geht in euch und bleibt drin.
Das war die Büttenrede unseres introvertierten Fastnachters Rainer Dachselt. Das war der Tag in HR2 Kultur. In dieser Woche mit dem Tagteam Angela Fitsch, Hatice Haruna, Dorothea Schuler und Rainer Dachselt. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.